श्री परमात्मा ने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोध्याय कैपिटल 15 डी वेल्ट डी एशाइनुंग्स वेल्ट इज सेट ए उंड ये ein verwirrendes Rätsel gewesen. Viele kenntnisreiche Mahapurush haben versucht, sie anhand belehrender orakelhafte Beispiele und Gleichnisse zu verbildlichen. Einige nennenswerte Gleichnisse sind zum Beispiel die Fallstricke dieser Welt, das Weltmeer, der Weltenstrom oder der Schachtbrunnen. Von einigen wird sie sogar mit dem Kuhhuf verglichen. Sant Tulsidas nennt sie auch Meer, aber Kraft seines Namens trocknet dieses Meer aus. Auch Sri Krishna verwendet Metaphern wie Weltmeer und Baum. Im 12. Kapitel sagt er, wer unerschütterlich an mich glaubt, der, mein Gläubiger, gelangt bald ans andere Ende des Ozeans namens Welt. Das heißt, der wird bald zu weit sein. In diesem Kapitel vergleicht er die Welt mit einem mittels Yoga zu fällenden Baum. Danach erreicht der Yogi sein Ziel.
Urdhvamulamadhashakam Ashvattham prahuravyayam Chandansi yasya parnani Yastam vedasa vedavit.
Sri Bhagavan spricht, O Arjun, dessen Wurzeln nach oben und dessen Zweige nach unten gerichtet sind, der Banyanbaum namens Welt währt immer. Ein Baum, das heißt Ashva, etwas, was nicht einmal mit dem nächsten Tag rechnen kann. Ein Baum, der jederzeit gefällt werden kann, ist aber ewig, endlos. Ewig ist, laut Sri Krishna, die Welt und der höchste Unvergängliche. Nun versuchen wir, diese Bestätigung zu analysieren. Die Veden entsprechen den Blättern dieses Weltenbaumes. Wer also mit Hilfe der Blätter diesen Baum kennenlernt, der ist ein Kenner der Veden. Mit anderen Worten, wer die Welt kennt, der kennt auch die Veden. Aber Vorsicht! Das Lesen der Veden ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, durch die zum wohlführenden vedischen Sprüche angespornt, den Bewusstseinszustand zu erlangen, der uns von den Fesseln der Welt loslöst.
Adhashchurdvam prasritastasya shakha guna pravriddha vishaya pravala अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके।
Die von den drei Gunna genährten, überall verzweigten, die Sprossen der Sinnesobjekte und Genüsse tragenden Äste dieses Baumes breiten sich nach oben und nach unten aus. Unten bis zu den Gestalten der Ungeziefer und oben bis zum Brahma. Nur in der Menschenwelt fesseln uns die Zweige gemäß unserer Keime, das heißt Handlungen. Die anderen Wesen, zu ihrem Daseinszustand verdammt, leben halt. Aber dem Menschen wird ein freier Spielraum gegeben. Das heißt, es liegt an dem Menschen selbst, sich zu verbessern oder zu verschlechtern.
Narupamasyeha tathopalabhyate nanto na chadirna cha sampratishtha ashvatthamenam suvirudhamulam asanga shastrena dridena chitva.
Die beschriebene Form dieses Baumes ist auf der Welt nirgends zu finden. Denn er hat weder Anfang noch Ende, noch eine gute Lage, und er ist sehr veränderlich. Doch muss dieser tief verwurzelte Baum mit der Waffe namens Gelassenheit gefällt werden. Gemeint ist hier selbstverständlich nicht der Banyanbaum, in dessen Wurzeln man den Erhabenen und in dessen Blättern man die Veden sehen möchte und ihn anbetet. Im Ursprung der Welt weilt der Höchste als Samen. Also ist er die ursprüngliche Wurzel, von der alles ausgeht. Natürlich heißt Fällen nicht den Erhabenen entwurzeln, sondern sich von den Verstrickungen der Welt befreien.
Tatah padam tat parimargitavyam yasmin gatana nivartanti bhuyah tameva chadyam purusham prapadye yatah pravritti prasrita purani.
Und nachdem der Baum mit der Waffe der Ausgeglichenheit gefällt worden ist, soll man sich auf die Suche nach dem Höchsten machen. Denn die in ihm aufgegangenen kehren nie wieder zurück. Das heißt, sie werden erlöst. Wie sucht man nach ihm? Sri Krishna sagt, dafür ist die Hingabe unentbehrlich. Ich suche Zuflucht bei dem Erhabenen, von dem aus sich dieser ewige Weltenbaum ausgebreitet hat. Denn ohne dies ist das Fällen dieses Baumes nicht möglich. Wie soll der Mensch feststellen, ob der Baum gefällt worden ist oder nicht?
Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama dvandvair vimukta sukha dukha sangyair gacchantya mudha padamau vyayam tat.
Wessen Verblendung und das Ich-Gefühl Kraft seiner Ergebenheit vereitelt sind, wer das Übel der Anhänglichkeit an seinen Nächsten besiegt hat, wer unaufhörlich seiner gedenkt, wessen Begierden und Verlangen ruhen, wer von den hinreißenden Freuden und Trauer entfesselt ist, der Erkennende gelangt zu dem höchsten ewigen Zustand. Bis man am Ziel ist, besteht der Bedarf am Üben. Die Distanz von unserem Ziel beweist unsere Unvollständigkeit. Das heißt, die Schwächen haben uns noch im Griff. Denn nur mittels Nicht-Anhänglichkeit kann der Weltenbaum entwurzelt werden.
Na tad bhasayate suryo, na shashanko na pavakah. Yad gatvana nivartante taddhama paramam mama.
Weder die Sonne noch der Mond noch das Feuer besitzen die Kraft, die höchste Gottesstätte zu be- und erleuchten. Meine erhabene Stätte ist die, zu der gelangt, der Mensch nie wieder zu der Welt zurückkehrt. Das heißt, er wird nie wiedergeboren. Freilich ist jeder zu dieser Stätte willkommen. Sri Krishna sagt,
Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanatana manah shashtani indriyani prakritisthani karshati.
In diesem Körper befindet sich ein ewiger, zur Seele gewordener Bruchteil von mir. Es ist dieser mein Teil, der die in der dreifachen Maya bestehenden fünf Sinne und den Geist zu sich zieht. Und wie tut er das?
Shariram yadavapnoti yachapyutkramati swarah grihitvaitani sanyati vayur gandhani vashayat.
Wie der Wind von den duftenden Objekten den Duft entzieht, genauso trägt der Herr des Körpers, das heißt die Seele, beim Hinscheiden die durch die Wahrnehmungsorgane und den Geist verrichteten Taten mit sich und geht zum neuen Körper über. Was erzielt die Seele dann? Von welchen Wahrnehmungsorganen spricht er? Eine andere Frage entsteht hier. Wenn also die nächste Geburt sofort zustande kommen könnte und sollte, welchen Verstorbenen wollen wir dann das Totenmahl opfern? Und wer nimmt es an? Deshalb hat Sri Krishna gefragt, O Arjun, woher kommt dir dieser Gedanke, dass die Zeremonie des Totenmahl verschwinden wird?
Shrotram Chakshuh Sparshanam Cha Rasanam Ghranameva Cha Adhishthaya Manaschayam Vishayanupasevate.
Die im Körper hausende Seele genießt alle Sinnesobjekte mit Hilfe der Ohren, Augen, Haut, Zunge, Nase und dem Geist. Aber sie kann nicht gesehen werden. Nicht alle können dies wahrnehmen. Sri Krishna sagt,
Utkramantam sthitam vapi gunjanam vagunanvitam vimudhananupashyanti pashyanti jnana chakshushah.
Sie zeigt sich doch in der Stunde des Hinscheidens und auch dann, wenn der Körper aufgrund der drei Guna die Sinnesobjekte genießt, aber erkannt wird die Seele von den unwissenden Törichten nicht. Wahrlich, es erkennen sie aber nur die, die die besondere, kenntnisreiche Sehkraft besitzen. Wie verschafft man sich diese Sehkraft?
Yatanto yoginaschainam paschantyatmanyavasthitam yatanto pyakritatmano nainam paschantyachetasah.
Die Yogin erleben die sich bemühende Seele, wenn sie dabei sind, ihren Geist zu bezähmen. Aber die unfertigen Seelen, das heißt die mit einem unreinen Innern, können sie trotz ihrer Bemühungen nicht erkennen. Denn sie sind noch mit den weltlichen Dingen verstrickt. Dieses Anblickes sind nur die Reinen bemächtigt. Erkennt also, dass die innerliche Wiederholung der heiligen Silbe unerlässlich ist. Sri Krishna kommt nochmals auf die Merkmale eines Mahapurush zurück.
Yadaditya gatam tejo jagad bhasayate khilam yachandramasi yachagnau tat tejo vidhimamakam.
Das in der Sonne pulsierende Glanzlicht, das das ganze Universum erhält und das im Mond und im Feuer existiert, erkenne das als von mir kommend.
Gama vishya bhutani dharayamyaham ojasa ushnami chaushadhi sarva somo bhutva rasatmakah.
Ich bin es, der ich in die Erde hineingehe und mit meiner Macht und Kraft alle Wesen auf mir trage. Im Mond werde ich der alle Kräuter ernährende Saft.
Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashritah Pranapana Samayuktah Pachamyannam Chaturvidham.
Und ich verdaue die vierartigen, mit den Atemübungen gediehenen Nahrungen, indem ich im Körper alle Lebewesen als das Lebensfeuer wirke. Die Erkenntnis lässt sich auch mit dem Feuer vergleichen. Im vierten Kapitel hat Sri Krishna von ungefähr 13 bis 14 verschiedenen Feuerarten gesprochen. das Feuer der Enthaltsamkeit, des Yoga, des Ein- und Aushauchs, von dem Brahma unter anderem, durch die wir die wahre Erkenntnis erhalten. Die in dieses Feuer zum Zweck der Opfergabe dienende Mittel, das heißt die beim Japa und Tapa unentbehrlichen vier Stufen der Atemübungen, nämlich Baikari, Madhyama, Pashyanti und Para, nimmt er an. Er sagt, die verdauere ich. Dieselben Yoga-Stufen heißen bei einigen Mahapurush 1. Nam, Wiederholung der heiligen Silbe. 2. Rup, die göttliche Gestalt. 3. Lila, das göttliche Spiel in der Erscheinungswelt. Nicht die auf der Bühne dargestellte Ramlila oder ähnliches. 4. Dham, die Wahrnehmung der höchsten Gottesstätte und des höchsten Zustands, durch die man mit ihm eins wird. Bei Para oder anders genannt Dham erlangt nicht nur der Yoga, sondern auch der Meditierende die für die Vollkommenheit unersetzliche Reife. Es tat also Not, hier nochmals auf die von Sri Krishna im 4. Kapitel erwähnten vier Arten der Atemübungen einzugehen, die den Yoga verstärken und vollziehen. Er nennt sie Narungen, denn sie dienen als kraftspendende Mittel bei der Yoga-Übung. Für Sri Krishna gilt der Brahma als die einzige wahre, die Seele sättigende Nahrung. Einmal diese Nahrung zu sich genommen, erleidet die Seele nie wieder Hunger. Die anderen für den Körper erforderlichen Esswaren werden Lebensmittel genannt. Also, die des Feuers Nahrungen nehme ich an und verdauere sie auch.
Sarvasya chaham hridi sannivishto matta smritir gyanam apohanancha vedaischa sarvai rahameva vedyo vedanta krit veda videma chaham.
Als Alleswisser weile ich im Herzen aller Wesen. Wegen mir wird der Mensch sich meiner bewusst. Durch mich werden die Hindernisse beseitigt. Ich bin der durch die Veden Erkennenswürdige. Ich bin der Urheber der endgültigen Form der Vedanta und auch der Kenner der Veden. Noch einmal versucht Sri Krishna uns zu vermitteln, dass er und die Vedanta eine Zweiheit bilden. Erst nach dem Niederschreiben der Vedanta gibt es nur das eine, ohne das zweite. Also ist auch er ein weiser Mahapurush, der höchste Yogi. Dies ist also die umfangreiche, parallelen ziehende Beschreibung des Weltenbaums und dessen, der ihn niederzwingen sollte.
Dvavimau purushau loke Ksharashchakshara evacha Kshara sarvani bhutani Kutastho kshara uchyate.
O Arjuna, vergänglich und unvergänglich sind die zwei Menschenarten. Zu den vergänglichen zählen die zum Tode verurteilten Lebewesen. Und unvergänglich ist nur der Unveränderliche. Wer also Kraft seines bezähmten Geistes und der gebändigten Sinne derselbe bleibt, nur der ist unvergänglich. Dieser gehört dennoch zu den Menschensorten. Darüber hinaus gibt es noch einen.
Uttama purushastvanyah paramatmetyudaritah yo lokatrayamavishya bibhartyavyaya ishvarah.
Besser als die beiden ist aber noch einer, der Beste, der die drei Welten durchdringt, sie erhält und ernährt. Der ist der unvergängliche Erhabene. Der ist Gott. Der unvergängliche, der erhabene Gott. Lauter Synonyme können ihn nicht beschreiben. Über das Belebte und das Unbelebte herrscht der unumstößliche, unbeschreibbare Mahapurusha. In diesem Zusammenhang stellt er uns sein Wesen vor.
Yasmat kshramati toham aksharadapi chottamah atosmi loke vedecha prathitah purushottamah.
Über diesen vergänglichen, veränderlichen Bereich des Kosmos bin ich der unvergängliche, ewige Purush, von der Welt und den Veden Purushottam, der beste Purush genannt.
Yo mamevamasam mudho janati purushottamam sa sarva vidbhajati mam sarva bhavena bharat.
O Bharat Nakhvar, wer auf diese oben angewiesene Weise mich, den Höchsten, erkannt hat, der alleswissende Mensch, der seine Ehrerbietungen nur mir widmet, der ist von mir nicht getrennt.
Iti guhyatamam shastram idamuktam mayanagha etad buddhva buddhiman syat krita krityascha bharat.
O sündloser Arjuna, in solchem Umfang habe ich dir diese Geheimlehre enthüllt. Wer die Prinzipien des Höchsten am Ansatz erkennt, dem wird die Vollkommenheit gegönnt. Diese Kundgebung von Sri Krishna ist an sich eine lückenlose Geheimlehre, die nicht für jeden Beliebigen bestimmt ist, sondern nur für die privilegierten, würdigen, liebevollen Gläubigen wie Arjuna. Denn für die anderen gelten Sri Krishna sowie auch viele andere Mahapurush als normale, ihre weltlichen Aufgaben und Pflichten erfüllende Menschen. Hier ein anderes Beispiel. Ramakrishna Paramhansdev, ein Mahapurush hohen Ranges, lieferte einmal auch einen Beweis dafür, dass Gott zu seinen Gläubigen ohne Abstand steht. Eines Tages war er ausgezeichneter Laune. So fragten ihn seine Schüler nach dem Grund. Er gab bekannt: Heute bin ich der Paramhans geworden. Damit wollte er auf einen ihm vorgegangenen Mahapurush hinweisen. Nach einer kurzen Weile mahnte er seine ihm hingebungsvoll folgenden Anhänger: Hegt nun kein Misstrauen mehr. Ich bin fürwahr derselbe Ram aus dem Treta-Yuga. Ich bin der Krishna aus dem Dwapar-Yuga. Ich bin die lautere Seele. Ich bin seine Erscheinung. Wollt ihr auch dies? So erblickt mich. Wie Jesus verkündete mein verehrter Guru Maharaj den Würdigen: Ich bin Gottes Gesandter, ein wahrer Gottgeweihter, ein Sant, sein Verkünder. Durch mich offenbart er sich. Seid nicht verzweifelt. Sogar den Zweifelnden brachte er auf den frommen Weg, mal ermahnend, mal bestrafend. Jesus sagte: Ich bin der Sohn Gottes. Kommt zu mir, und auch ihr werdet seine Söhne. Mohammed sagte: Ich bin sein Bote, sein Vermittler. Über den Sadhana-Pfad kann also jeder sein Sohn werden. Zusammenfassung und Schlussfolgerung: In den ersten Schluck dieses Kapitels gibt uns Sri Krishna einen belehrenden Vergleich. Er stellt die Welt als einen Banyanbaum dar, dessen Wurzeln nach oben gerichtet sind und dessen Zweige und Äste sich nach unten ausbreiten. Als Blätter dieses Baumes sollen die Veden verstanden werden. Wer diesen Baum, Welt, also mit Hilfe der Blätter, Veden, kennenlernt, der ist ein Vedenkenner. In diesem Weltenbaum breiten sich die Zweige, die die Träger der Sinnesobjekte und Genüsse sind, nach allen Seiten aus. Als Wurzel ist der Erhabene zu erkennen, denn er weilt als der Ursprung, die Seele, in allen Geschöpfen der Welt. In den Puran bekommen wir die folgende mythische Legende. Dem auf dem Lotusthron sitzenden Brahma kam es auf einmal in den Sinn, seinen Ursprung herauszufinden. Also begann er, durch den Lotusstängel rückwärts zu gehen, denn das soll sein Urstamm sein. Aber der Weg wollte kein Ende nehmen. Erschöpft kam er zurück und setzte sich wieder auf seinen Thron. Nun übte er strenge Askese und erlebte den in seinem Innern weilenden erhabenen Ursprung. Dabei erhielt er auch die Belehrung: Ich bin allgegenwärtig, sagte der Erhabene, aber finden kannst du mich nur in deinem Herzen. Wer dort nach mir sucht, wahrlich, der findet mich. Brahma ist hier als Symbolfigur zu verstehen. In dem ausgereiften Zustand der Meditation wird man an diesem Ursprungsort erwachen. Zu ihm aufschauend wird der vollkommene Weise mit dem Brahma vereint. So wie die Lotusblume im Wasser wächst, aber rein und fleckenlos bleibt. Wir können ihn nur durch aufrichtig in unserem eigenen Herzen finden, nicht durch ein irriges Herumsuchen hier und dort. Der sich also, wie von Sri Krishna verglichene, mit den Ästen nach allen Richtungen ausbreitende Weltenbaum, fesselt uns gemäß unseren Anlagen an sich. Es liegt also an uns selbst, ob wir uns verbessern oder verschlechtern. Das heißt, auf- oder absteigen. Denn mit unaufhörlicher strenger Askese, den heiligen Schriften gemäß, können wir diesen weltähnlichen Baum fällen und Erlösung erreichen. Und nachdem dies vollbracht ist, muss der Maharishi keine Geburten mehr befürchten. Wie aber sollen wir feststellen, ob der Weltenbaum bereits gefällt worden ist oder nicht? Er beantwortet diese Frage folgendermaßen: Nur derjenige von euch hat die Erlösung erlangt, der von Leidenschaft und Lust befreit ist, der sich von dem Bösen losgelöst hat und der, der die Zuneigung seinen Nächsten gegenüber aufgegeben hat. Weder die Sonne noch der Mond noch das Feuer können diese Gottesstätte erleuchten. Er ist selbst die Gestalt des Lichtes. Wer hierher gelangt ist, der muss also nicht zurück. Der ist in meinem Paradies, in das jedem freudig Eintritt gewährt wird, denn in jedem liegt ein kleiner, reiner Bruchteil von mir. Wenn sich nun die Seele von einem Körper trennt, dann geht sie mit den Anlagen behaftet in den neuen Körper ein. Die Einflüsse von den früheren Geburten sind schwerwiegend, denn durch sie wird die Stufe bestimmt, auf der man wiedergeboren wird. Trägt man überwiegend Rajasik in sich, dann wird man auf der mittleren Stufe geboren. Bestimmt die Tamasik die Seele, dann wird man auf einer der untersten Stufen zur Wiedergeburt verbannt. Diese Sichtweise kann nicht erreicht werden, da hierzu die Erkenntnis als erkennender Blick vonnöten ist. Erinnert euch, dass die Erkenntnis, Jnana, nicht bloß das Auswendiglernen ist. Die Yogin, die in ihrem Herzen aufrichtige Kontemplation ausüben, werden ihn erblicken und die Erlösung erlangen. Die Zweifelnden und Untätigen werden ihn jedoch trotz aller Anstrengungen nie erblicken können. Nun gibt uns Sri Krishna die Beschreibung der wahren Gottesstätte. Für diesen Ort ist ein glänzender Lichtfluss charakteristisch. Über diesen Glanz sagt er: Ich selbst bin das gleißende Licht der Sonne und des Mondes und der Schein des Feuers. Ich bin auch das mächtige Feuer, das die Getreidekörner bei jeder der vier Zeremonien verzehrt und verdaut. In dieser Metapher bezeichnet sich Krishna Brahma als Weizenkörner. Nachdem dies vollzogen ist, wird die Seele vollständig beglückt sein. Danach wird auch der Behälter überflüssig. Also, bis der Sadguru uns wie ein Wagenlenker leitet, können wir das Ziel nie erreichen. Nun legt Sri Krishna noch einmal einen Schwerpunkt auf die Tatsache, dass er die Offenbarung veranlasst hat, da sie vor langer Zeit vergessen wurde und alle Lebewesen deshalb verwirrt sind. Die mit der Offenbarung eintretende Erinnerung ist die Erkenntnis von mir. Den auf die Erlösung Zustreitenden werde ich die Hindernisse aus dem Weg räumen. Ich bin der durch die Veden zu Erkennende. Ich bin der Vedenkenner. Am Beginn des Kapitels sagt Sri Krishna, der ist der Vedenkenner, der den Weltenbaum erkannt hat und die Wurzel erreicht hat. Von diesem soll der Baum gefällt werden. In den letzten Schloka dieses Kapitels werden von ihm die drei verschiedenen Arten von Wesen genannt und beschrieben. Die einen, die vergänglichen, deren Körper sich auflösen wird, und die anderen, die unvergänglichen, deren Körper ewig ist. Neben diesen beiden gibt es noch einen dritten, den Erhabenen, den Ewigen. Dieser ist von den ersten beiden verschieden. Er steht über den beiden in der göttlichen Welt, von allen der beste Purush, Purushottam gerufen. Der Mensch, der mich in dieser Form erkannt hat, der seine Hingabe nur mir widmet, der ist nicht von mir getrennt. Sri Krishna sagt, O Arjun, nun habe ich dir somit in großem Umfang diese Geheimlehre enthüllt, die nicht für jeden bestimmt ist. Das heißt, nicht für normale Mahapurush und Heuchler. In diesem Kapitel erläutert uns Sri Krishna die drei Arten von Menschen, die Veränderlichen sowie die Unveränderlichen. Und er zeigt uns die wahre Gestalt des höchsten Mahapurush, da dies in den vorangegangenen Kapiteln noch unklar blieb. Hiermit endet dies das Kapitel über den Yoga des Höchsten, das zwischen Sri Krishna und Arjuna geführte 15. Kapitel der Upanishad Srimad Bhagavad Gita, der Wissenschaft über den Höchsten, der Schrift über den Yoga. Hiermit endet auch das 15. Kapitel namens der Yoga des Höchsten von Yathartha Gita, zusammengestellt und verfasst von Swami Adgadanand, dem Schüler Sriman Paramhans Paramanands. Hari Om Tat Sat.